Unter anderem referierte Karin Rohani-Wimmer vom Komitee zur Verhütung von Folter des Europarats zum Thema Menschen mit Behinderung in Haft aus der Sicht des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter. Wie ist denn Ihre Einschätzung zur Situation von Gefangenen mit Behinderung?
Sie hat in Ihrem Vortrag gut herausgearbeitet, dass Gefangene ja schon aufgrund ihres Statuses und in der Regel aufgrund ihrer Herkunft in prekären Verhältnissen sich befinden, dass aber Menschen mit Behinderung ganz besonders benachteiligt sind. Und sie hat einige Fälle aus der Entscheidungspraxis des Antifolterkomitees und auch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vorgestellt, wo zum Beispiel in einem albanischen Gefängnis eine schwerbehinderte Person in einem Rollstuhl überhaupt nicht ihren Haftraum verlassen konnte, weil es einfach gar niemanden gab, der diese Person aus dem Haftraum herausgeholt hätte. Und alles ist überhaupt nicht ansatzweise barrierefrei oder barrierearm. Oder Gefangene, die von Mitgefangenen dann auf die Toilette gesetzt werden müssen, weil einfach auch kein entsprechendes Pflegefachpersonal vorhanden ist. Oder mir ist ganz eindrücklich in Erinnerung der Fall eines Gefangenen, der musste im Rollstuhl übernachten, weil es kein Pflegebett gab. Und da saß dann halt eben Tage und Wochen lang in seinem Rollstuhl. Und Gefangene haben ihn dann auf die Toilette gesetzt und dann wieder in den Rollstuhl zurückgesetzt. Das waren Fälle, die die Referentin aus Österreich vorgestellt hat, die allerdings nicht die Bundesrepublik Deutschland betroffen haben.
Was für Veränderungen im Knast, ganz allgemein erstmal gesprochen, schlägt das Antifolter-Komitee vor?
Also die Referentin aus Österreich war ja als offizielle Vertreterin des CPT eingeladen und hat insofern keine konkreten Einzelfälle zum Gegenstand gemacht, um dann zu sagen, das muss sich strukturell ändern, sondern sie hat gesagt, sie stellen retrospektiv, also in die Vergangenheit schauend, fest, ob irgendeine Verletzung vorgelegen hat. Ich selbst habe sie dann gefragt, wie es denn aussehe mit der Bereitschaft der Staaten des Europarates, dann entsprechende Empfehlungen auch umzusetzen. Und da wurde sie dann sehr diplomatisch und hat gemeint, das sei ja auf diplomatischer Ebene, da würden dann Gespräche geführt. Und wenn sich ein Staat partout nicht an Empfehlungen halten wolle, dann bleibe dem Antifolterkomitee als letztes Mittel eigentlich nur das öffentlich zu machen. Und dann in der Hoffnung, dass der Staat sich nicht vor der Staatengemeinschaft blamieren möchte. Also es sind, das wurde durchaus deutlich, sehr langsame, langdauernde Veränderungsprozesse. Also schnelle Veränderungen sind nirgends zu erwarten.
Wie gesagt, du warst selber Referent. Wie blickst du auf den Umgang mit Behinderung in Strafvollzug und Sicherheitsverwahrung?
Der Schwerpunkt der gesamten Veranstaltung lag auf Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Menschen, die gehörlos sind, Menschen, die nicht sehen können, Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und deren Lage ist schon sehr prekär in Haftanstalten. Ich selber habe dann so ein bisschen mehr den Schwerpunkt in meinem eigenen Vortrag gelegt auf den Punkt der seelischen Behinderung oder auch der geistig-intellektuellen Behinderung. Davon treffen wir nämlich auch ganz viele Menschen in Haft an und eigentlich war Konsens bei allen Referentinnen und Referenten und dann bei mir ja auch, dass die Vollzugsanstalten weder organisatorisch noch baulich noch was die Anzahl der Fachkräfte und die Qualifikation der Fachkräfte angeht, auf Menschen mit Behinderungen ausgerichtet ist.
Zwei Beiträge beschäftigten sich unter anderem mit der Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Strafvollzug. Teilhabe und Knast, passt das überhaupt zusammen?
Eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, Gefängnisse per se sind nach meiner persönlichen Auffassung schon nicht geeignet, um Teilhabe zu befördern. Aber Menschen mit Behinderung, die in einer Haftanstalt sitzen, haben da auch in deutschen Gefängnissen eigentlich sehr gelitten oder leiden.
Ja, wir hatten vorhin schon das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Du hast ein Beispiel aus Albanien erwähnt. In einem weiteren Vortrag ging es um die Barrierefreiheit in Knästen, auch ein etwas widersprüchliches Begriffspaar. Ja, wie sieht es denn auch mit der Barrierefreiheit vielleicht nicht nur in Albanien, sondern auch hierzulande im Gefängnis aus, zum Beispiel in der JVA Freiburg, die du ja besonders gut kennst?
Genau, also hier hat die Referentin sich einmal mit Amtsgerichten beschäftigt, sie selber promoviert im Bereich Architektur zum Thema Barrieren in Gebäuden. Und ich selbst kann berichten, dass letztes Jahr erst die Vollzugsanstalt am Haupteingang, also die Justizvollzugsanstalt Freiburg, am Haupteingang einen Aufzug installiert hat für Menschen mit Rollstühlen. Bis dato war auch nämlich die Besuchsabteilung der Vollzugsanstalt Freiburg der Hauptanstalt nicht barrierefrei erreichbar, sondern es führten Treppenstufen hinauf. Und dann dauerte es bis ins Jahr 2023, dass an der Außenpforte ein kleiner Aufzug installiert wurde, sodass Menschen, die eben mit einem Rollstuhl kommen oder auch wenn sie einen Rollator haben, jetzt mit einem kleinen Aufzug dann in die Besucherinnenetage gefahren werden können. Und wenn wir jetzt in die Haftanstalt selber hineingucken, wenn es die Gefangenen angeht, also ich meine, Barrierefreiheit im Strafvollzug betrifft ja nicht nur Gefangene, sondern auch Besuchende, aber jetzt gehen wir auf die Seite der Gefangenen, dann haben wir im Bereich der Sicherungsverwahrung, den du angesprochen hast, lediglich einen einzigen Haftraum von über 60 Hafträumen, der barrierefrei gestaltet ist, der also mit einem Rollstuhl befahren werden kann, wo auch die Toilette entsprechend barrierefrei zugänglich ist und die Dusche, und alle anderen Hafträume sind nicht barrierefrei oder auch nicht barrierearm. Also man kann nicht mal von barrierearm sprechen. Schauen wir dann in den viel größeren Teil mit den mehreren hunderten Hafträumen der Strafanstalt, kann nicht ansatzweise von irgendeiner Barrierefreiheit gesprochen werden, und Barrierearmut schaltet eigentlich auch aus. Also für Menschen, auch in baden-württembergischen Gefängnissen oder überhaupt in deutschen Gefängnissen, das wurde auch an dieser Tagung deutlich, die im Rollstuhl sitzen, bleibt in der Regel nur die Unterbringung in den jeweiligen Krankenabteilungen. Das heißt, die Menschen, die im Rollstuhl sitzen, haben, du hast den Begriff der Teilhabe angesprochen, überhaupt nicht die Möglichkeit, an einem normalen Gefängnisleben, so sehr sie es auch vielleicht auch wollen oder nicht wollen, teilzuhaben, weil sie werden separiert und über Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre in Krankenabteilungen untergebracht, weil nur dort Menschen mit Rollstuhl entsprechend untergebracht werden können.
Eine Referentin beschäftigte sich dann mit einem Thema, das vielleicht jetzt nicht so alltäglich vorkommt, mit Musiktherapie im Knast. Was sind da die Ansatzpunkte?
Ja, das war sehr spannend. Die Referentin ist in einem ostdeutschen Bundesland als Musiktherapeutin gezielt eingestellt worden, um dort allerdings nicht im Gefängnis, sondern im Maßregelvollzug, das heißt in der Psychiatrie, in der forensischen, mit Menschen, die dort nach Begehung einer Straftat aufgrund einer seelischen oder sonstigen Störung untergebracht sind, weil sie als vermindert steuerungs- oder einsichtsfähig galten, einsitzen. Und sie hat insbesondere Menschen, die als sogenannt intelligenzgemindert gelten. Auch das ist eine Behinderung, die anerkannt wird. Menschen, die dann einen ihnen zugeschriebenen IQ haben von vielleicht 40 oder 50 und mit denen oft eine verbale Therapie, also eine Gesprächstherapie gar nicht möglich ist. Und sie arbeitet da sehr viel mit Musikinstrumenten. Sie hat dann vorgestellt eine Zither, weil sie hat gemeint, eine Zither können Menschen gleich welchen Alters, gleich welcher Begabung oder auch Nichtbegabung ganz spontan spielen. Es sei also ein sehr einfach zu lernendes Instrument, weil sie sagt, es sei gerade mit Menschen im Maßregelvollzug, gerade wenn sie auch noch intelligenzgemindert sind, ganz wichtig, dass sie ganz schnell Erfolgserlebnisse haben, damit sie dann eben dabei bleiben. Also wenn ein Mensch, keine Ahnung, Flöte spielen möchte oder irgendein anderes Instrument, dann sei es sehr schwierig, das zu erlernen. Die Zither, so hat sie das auch wirklich sehr gut bildhaft und akustisch dargestellt, lasse sich sehr schnell dazu nutzen, um Menschen schon in der ersten Stunde ein Erfolgserlebnis zu vermitteln. Und sie hat dann auch noch ein eigenes System, um Menschen so ein bisschen ans Klavier heranzuführen. Da wird dann nicht mit Notenblättern gearbeitet, sondern mit Farben. Also die Tasten haben einzelne Farben. Und da werden dann die Patientinnen und Patienten ermuntert, auch selbst zu komponieren. Und da hat sie dann auch einiges vorgestellt. Und sie hat beschrieben, wie wichtig es sei, dass die Menschen ein Selbstwirksamkeitserleben haben. Denn in der Regel, ich meine, sie sitzen ja in einer Psychiatrie, gelten als gefährlich, gelten als Patienten. Das heißt, sie werden stigmatisiert am laufenden Band. Und das macht auch einfach mit dem Selbstwertgefühl. Und in der Musiktherapie wird versucht, vom ersten Moment an diesen Menschen eine Form von Selbstwertgefühl zu vermitteln, dass sie das in sich auch spüren. Und das aus ihrer Sicht, sie ist jetzt seit über 3 Jahre tätig, führt dann auch zu entsprechenden therapeutischen Verbesserungen.
Abschließend dann noch dein Fazit zu dieser Fachtagung Menschen mit Behinderung in der Haftanstalt.
Ein ganz wichtiger Punkt. Es kann, das war bei einigen Referentinnen zu spüren, ja nicht nur darum gehen, letztlich die Lebensverhältnisse in Haft eigentlich zu verbessern. Ich meine, es gibt ja dann so die Idee, Gefängnisse irgendwann abzuschaffen. Aber wenn Menschen mit Behinderung schon eingesperrt werden, dann müssen sie dort dieselben Rechte haben wie nicht behinderte Gefangene. Und daran krankt es in allen Gefängnissen, nicht nur Deutschland, sondern europaweit. Das war jetzt eine Auftaktkundgebung oder eine Auftaktveranstaltung, könnte man sagen. Da waren ungefähr 60 Teilnehmende. Alles wurde in deutscher Sprache gemacht und eine der ausrichtenden Professorin Quäbsch vom Strafvollzugsarchiv Dortmund hat gemeint, dass jetzt weitergedacht wird, vielleicht das mal auf internationale Ebene, ein internationales Symposium da entsprechend zu machen, sodass dann halt eben dann in den nächsten Tagen vielleicht auch ausschließlich in Englisch stattfindet, damit halt eben auch dieses Thema über die deutschen und deutschsprachigen Grenzen hinaus mal in den Fokus genommen wird oder Fokus gerückt wird.
Menschen mit Behinderung in der Haftanstalt, so der Titel einer Fachtagung, die am Donnerstag an der Fachhochschule Dortmund stattgefunden hat. Und wir haben darüber mit unserem Redakteur Thomas, der selber 28 Jahre lang etwa im Knast saß, gesprochen.